Wir wissen über Andreas Schlüter als Person so gut wie gar nichts. Das Schicksal teilt er mit gar nicht so wenigen Künstlern des 18. Jahrhunderts. Er ist der Schlossbaumeister. Das ist ein profaner Bau. Das ist der Repräsentationsbau für den König in Preußen. Es gibt eigentlich nur ein Werk, das tatsächlich religiösen Charakter hat. Das ist die Kanzel der Marienkirche.
Sagt der Direktor der Berliner Gemäldegalerie und der Skulpturensammlung Bernd Lindemann. Selbst die Prunksärge, die Schlüter am Berliner Dom für Sophie Charlotte und deren Gemahl Friedrich I. geschaffen habe, seien in ihrer ganzen Dekorationsform absolut profan. Geboren wurde Andreas Schlüter 1659 oder 1660 in Danzig. Ein Protestant, wie Regina Deckers, eine Schlüter-Expertin seines Frühwerkes, unterstreicht.
Also Andreas Schlüter selber hat da in Polen in einer katholisch geprägten Umgebung gearbeitet, denn Jan Sobieski, der Dritte, war ja eben katholisch. Er hat ja die Königskapelle in Danzig errichten lassen, wo Schlüter wahrscheinlich seine frühesten Werke hinterlassen hat.
Schlüters Schaffen ist in Polen noch heute vielerorts zu entdecken. Kruzifixe, Grabmäler, Hochaltäre. Kunsthistorikerin Deckers.
Jan Oliver, der hat er in einer Altarwand mit einer Himmelsglorie nach Muster Berninis verdichtet. Die Zisterzienserkirche in Oliver ist zu einem heiligen Theater, Theatrum Sacrum, verschmolzen und mit den Schutzheiligen zeigt eben auch Bernhard von Clairvaux und die Madonna eben als Patrone auch eines Zisterzienserklosters. Und oben geht es dann sozusagen in den himmlischen Bereich auch nochmal über mit Christus als Vertreter der Dreifaltigkeit und der Heiliggeisttaube, sodass Himmel und Erde dort auch verschmelzen.
Um 1700 schlug die eigentliche Geburtsstunde des Hochbarock, dank Andreas Schlüter in Berlin. Die Kanzel in der Berliner Marienkirche gehört zu den religiös geprägten Hauptwerken Schlüters. Vorbilder seien römische Werke gewesen, sagt Kunsthistoriker Lindemann.
Schlüter orientiert sich da an zwei Werken, die im Petersdom in Rom unübersehbar stehen. Das eine ist der Baldachin, der unter der großen Kuppel steht, der den Altar im Petersdom überwölbt. Durch den Baldachin blickt man im Petersdom auf den großen Hochaltar, die große Schauwand, die Bernini geschaffen hat, wo die Kirchenväter die Cathedra Petri tragen. Und das Verblüffende ist, Schlüter deutet dieses erzkatholische Werk um in ein grundprotestantisches Werk, indem er aus dem Thron Petri einen Predigtstuhl macht. Das ist das Wort, was man damals dafür verwandt hat, also für den Kanzelkorb. Er durchbricht für diese Kanzel sogar einen der Pfeiler der Marienkirche und macht damit deutlich, für die protestantische Kirche ist das Wort Träger der Kirche. Die Marienkanzel ist gewissermaßen gebaute Kontroverstheologie.
Auftraggeber war ein Berliner Ehepaar, das die Kanzel auch weitgehend finanzierte.
Schlüter selber hat auch einiges dazu beigetragen. Dieses Werk war ihm offensichtlich außerordentlich wichtig. Es ist tatsächlich eine bürgerliche Stiftung, was nicht weiter verwundert. Die Marienkirche ist die Pfarrkirche dieses Sprengels. Das ist also etwas, was mit dem Hof gar nichts zu tun hat.
Ein weiteres Meisterwerk, das Grabmal von Daniel Männlichs, dem Älteren, in der Berliner Nikolaikirche, ist heute Teil des Stadtmuseums und setzt sich mit existenziellen Fragen auseinander. Zu sehen ist der mumifizierte Tod, der ein fliehendes Kleinkind umklammert. Dieses Grabmal begründet Schlüters Ruf als Michelangelo des Nordens, ein Barockkünstler par excellence.
Das ist die andere Seite des Barock, der durchaus zu außerordentlich drastischen Darstellungen neigte. Das muss man aber vor dem religiösen Verständnis der damaligen Zeit sehen. Erlösung setzt den Tod voraus und der Knochenmann, der dort diesen Knaben raubt, der möglicherweise ein Sinnbild der menschlichen Seele sein soll, der zeigt das mit der nötigen Drastik. Hier geht es in die Gruft, wo die Verstorbenen ruhen. Oben auf der Bekrönung dieser Türe sehe ich, was der Tod bedeutet und erst daraus kann ich begreifen, was die Hoffnung auf die Auferstehung letzten Endes für den Christenmenschen tatsächlich heißt.
Diese Auseinandersetzung mit dem Tod findet ihre Fortsetzung in den Masken der verstorbenen Krieger im Zeughaus, das sich heute im Innenhof des Deutschen Historischen Museums unter den Linden befindet. Die Masken gehören zu den variantenreichsten Gesichtstypen der Kunstgeschichte. Es sind abgeschlagene Köpfe besiegter Barbaren, mit offenen Mündern, wilden Haaren, die mit ihren individuellen Temperamenten eindrucksvoll das Erleiden des Todes dokumentieren. Kunsthistoriker Bernd Lindemann.
Für mich sind diese Gesichter der sterbenden Krieger deswegen so besonders ergreifend, weil selbst die Bezeichnung sterbend nicht stimmt. Sie sind wirklich tot. Das Faszinierende daran ist aber, die Augen sind geschlossen. Das heißt, jemand hat den barmherzigen Akt unternommen, den toten Kriegern tatsächlich die Augen zu schließen. Und damit kommt ein versöhnender Zug in diese ganze Darstellung mit hinein.